Auto, Motor und Sport erklärt.
1 Million Ladepunkte bis 2030. So lautet das gesteckte Ziel der Bundesregierung im Jahr 2017. Und heute haben wir erst 100.000 Ladepunkte. Und etwa 14% davon zählen zu den sogenannten High-Performance-Ladern, also Ladesäulen, die mehr als 150 Kilowatt Ladeleistung liefern. Es ist also noch einiges zu tun. Die Frage ist, warum ist es so langsam und was muss denn eigentlich genau getan werden, um eine Ladesäule aufzubauen? Und genau das besprechen wir heute mit Kim Kohlhuber von der EWEGO, also einem der größten Ladesäulenbetreiber Deutschlands. Kim verantwortet das Prozess- und Qualitätsmanagement bei EWEGO und kümmert sich zusammen mit ihrem Kollegen nämlich genau um diese Fragen, die beantwortet werden müssen, damit eine Ladesäule aufgebaut werden kann. Deswegen, hallo Kim, schön, dass du heute da bist und uns mal in die Welt der Ladesäulen mitnimmst.
Ja, hi Luca, danke für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich sehr, den Zuhörerinnen heute einen tiefen Einblick in unsere Arbeit bei EWEGO und speziell die Bauprozesse geben zu dürfen.
Erstmal, wie viele Ladesäulen hat denn die EWEGO aktuell?
Wir betreiben bei EWEGO aktuell rund 2200 öffentliche Ladepunkte. Die teilen sich knapp zur Hälfte auf AC-Ladepunkte und DC- bzw. Hypercharger-Ladepunkte. Dabei sind die AC-Ladepunkte hauptsächlich bei uns oben im Nordwesten Deutschlands vertreten. Die DC- und Hypercharger-Ladepunkte, also Schnellladepunkte, sind deutschlandweit verteilt und werden täglich weiter ausgebaut. Allein im letzten Jahr haben wir über 200 Standorte umgesetzt und dabei über 300 Ladestationen in Betrieb genommen. Wir setzen zudem immer häufiger darauf, mehr Ladepunkte je Standort umzusetzen. Dies wird auch in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben. Wir konnten einfach beobachten, dass durch den wachsenden Anteil von Elektrofahrzeugen im Markt die Auslastung der vorhandenen Ladepunkte sehr stark gestiegen ist und allgemein der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur weiter wächst.
Es ist ja so, dass man bei der Ladesäuleninfrastruktur am Anfang sehr auf AC-Laden gesetzt hat. Du hast auch gesagt, ihr habt das auch gemacht. Bei euch eher im nördlichen Raum, wo die EWEGO ihren Sitz hat, als Tochter von dem Energiekonzern der EWE. Jetzt hört man aber immer wieder, dass AC-Laden außerhalb des Heimbereichs, also außer meinem Eigenheim, Tiefgarage, Wallbox-Thema, eigentlich tot ist. Ist das wirklich so? Wie seht ihr das? Was ist da eure Erfahrung, auch wenn man hier auf die Zahlen schaut?
Also, wie so oft kommt das sehr auf die individuellen Anwendungsfälle an. Wenn ich ein E-Auto besitze und zu Hause oder am Arbeitsplatz laden kann, ist die öffentliche AC-Ladeinfrastruktur im Alltag für mich meistens eher irrelevant. Es sei denn, ich habe mal irgendwo eine längere Aufenthaltsdauer. Wenn ich zum Beispiel zu einem Freizeitpark fahre oder ich war vor 3 Wochen mit meiner Familie im Skiurlaub, da war es selbstverständlich sehr praktikabel, während der Zeit am Berg dann auch AC laden zu können. Die ansonsten üblichen Kurzstrecken meines Alltags kann ich normalerweise einfach zu Hause oder am Arbeitsplatz nachladen und habe keine große Notwendigkeit für AC-Lademöglichkeiten. Wohne ich dagegen in einer städtischen Metropole und habe keine private Lademöglichkeit, bin ich zu einem großen Teil oder vielleicht sogar auch vollständig auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Und in diesen Fällen nutze ich dann von AC-Ladeinfrastruktur, zum Beispiel in Wohngebieten, bis hin zu Hypercharger-Hubs, Schnelllade-Hubs, analog dem Tankstellenszenario, die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ob und wie AC-Ladepunkte, an denen häufig ja dann auch die Standzeiten länger sind, wirtschaftlich betrieben werden können, ist sehr von der Entwicklung des Marktes abhängig. Wir gehen bei EWEGO davon aus, dass diese Infrastruktur eher von lokalen Anbietern angeboten werden wird. Und wir konzentrieren uns eher auf den Schnellladebedarf und bauen diese Infrastruktur deutschlandweit auch immer weiter aus. Dabei setzen wir 2 Fokuspunkte, kann man so generell sagen. Wir fokussieren uns einmal auf das Laden am Zielort und auf das Laden auf dem Weg. Beim Laden am Zielort können unsere Kundinnen den Ladevorgang mit regelmäßigen Erledigungen verknüpfen, wie zum Beispiel dem Lebensmitteleinkauf. Und auf der Langstrecke bieten wir unseren Kundinnen zum einen hohe Ladeleistungen, um so die benötigte Energiemenge möglichst schnell nachladen zu können und zum anderen auch ein hohes Maß an Komfort durch das Angebot von sanitären Anlagen und Gastro, welche durch unsere Standortpartner zur Verfügung gestellt werden.
Mhm. Ihr habt ja beim, du hast gerade schon gesagt, das Thema Vorortladen, also an meinem Ziel, keine Ahnung, wahrscheinlich beim Einkaufen oder sowas, da setzt ihr auch auf Schnellladestationen. Meinem Verständnis nach will das Einkaufszentrum, der Supermarkt ja, dass die Kunden möglichst lange den Einkaufswagen durch das jeweilige Geschäft schieben, um da möglichst viel reinzutun. Das heißt, der möchte ja vielleicht aber seinen Kunden auch möglichst lange dort halten und dann vielleicht doch auf AC-Laden setzen. Auf was setzt ihr da? Tatsächlich auf DC-Laden?
Mittlerweile schon, ja, tatsächlich. Weil AC, da sprechen wir meistens von Ladeleistung bis zu 22 kW. Und je nachdem, mit welchem State of Charge du dann zum Ladeort kommst, müsstest du wirklich lange, lange Zeit stehen bleiben. Und das übersteigt meistens dann auch die Dauer eines regulären Einkaufs. Auch mit einer DC-Ladeinfrastruktur sind die Zeiten da häufig angemessen. Aber klar, das ist auf jeden Fall so eine Abwägung, die da getroffen werden muss. Nichtsdestotrotz bewahrheitet sich da für uns immer mehr, dass das Thema DC-Laden da im Vordergrund steht.
Wenn wir uns das politisch anschauen, dann ist ja auch immer häufiger gefordert, dass man mehr Infrastruktur braucht. Vor allem wird da häufig der Fokus auf die Schnellladeinfrastruktur gerichtet. Das wollen wir uns ja heute auch mal genauer anschauen, was da passiert, welche Wege da bestritten werden müssen. Wie stattet ihr denn eigentlich eure Standorte aus? Wie kommt es zur Ladesäule, dass die dann da steht und ich da hinfahren kann und laden?
Also wir errichten standardmäßig auf vorhandenen Parkplätzen an Points of Interest, die wir eben schon kurz besprochen haben, kurz POIs genannt. Das kann zum Beispiel ein McDonald's-Restaurant sein, ein Supermarkt oder auch andere Handelsstandorte. Wichtig ist, dass die Parkzeit für die E-Autofahrenden so effizient wie möglich genutzt werden kann. Das Laden erfolgt dann also quasi nebenbei. Je nachdem, ob ich den lokalen Supermarkt besuche oder auf einer Urlaubsfahrt eine Ladepause mache, ergeben sich dann verschiedene Anforderungen an diesen Standort. Zum Beispiel steht das Vorhandensein von Sanitäranlagen auf einer Langstrecke eher im Vordergrund als bei alltäglichen Besorgungen, ist ja klar. Darüber hinaus ist es aus Endnutzerinnensicht von Vorteil, wenn an den gewählten Standorten eine gewisse Grundausstattung vorhanden ist. Das umfasst zum Beispiel Mülleimer oder Beleuchtung am Ladeplatz. Wir konzentrieren uns bei EWGO auf die Ladestation plus Zubehör. Das umfasst in der Regel die Beschaffung und Installation der Trafostation, der Ladestation, das Aufstellen eines Anfahrtsschutzes und die entsprechende Parkplatzbeschilderung und Bodenmarkierung. Letzteres, um deutlich zu machen, dass es sich um einen Parkplatz handelt, der von Elektrofahrzeugen während des Ladevorgangs genutzt werden kann. Als E-Auto fahrende Person weiß man ja sehr häufig um dieses Problem, dass ein Ladeplatz auch ganz gerne mal zugeparkt wird. Und das versuchen wir damit natürlich so ein bisschen entgegenzuwirken. Zukünftig sind auch weitere Bauteile denkbar, wie zum Beispiel Hinweisbeschilderungen, um die Kundschaft über einen größeren Parkplatz zu den Ladestationen zu führen oder auch Informationsscreens, um Hinweise zur Bedienung oder andere News zu teilen. Und in Umfragen, die wir teilweise auch selbst über unsere Kommunikationskanäle durchführen, ist auch immer wieder nach dem Wunsch nach einer Überdachung die Rede, sodass man den Ladevorgang auch bei Regen im Trockenen starten kann, was ich persönlich auch sehr gut nachvollziehbar finde.
Ja, da gehe ich voll mit. Dächer sind mir mittlerweile auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ohne macht es dann bei Regen und Wind nicht so viel Spaß. Aber jetzt machen wir mal weiter. Jetzt habt ihr euch einen Ort ausgesucht, die Autobahnausfahrt, den Rasthof, wo ihr hinwollt. Und dann macht ihr das wie der normale Kunde auch. Ihr holt euch einen Elektriker und der baut euch die Ladesäule dann auf. Wahrscheinlich nicht, das klingt alles ein bisschen zu einfach, oder?
Genau, das wäre ein bisschen einfach. Bevor wir in den Planungsprozess einsteigen können, ist es äußerst wichtig, dass uns eine Vollmacht des Grundstückeigentümers vorliegt. Einfach damit wir alle für den Standort relevanten Dokumente, wie zum Beispiel Bebauungspläne, Grundleitungspläne anfragen können. Wir müssen beim für die Region zuständigen Verteilnetzbetreiber ein Netzangebot anfragen, die Bau- und Grundstücksgrenzen ermitteln und gegebenenfalls eine isolierte Befreiung vom Bebauungsplan oder eine Baugenehmigung anfragen. Zudem klären wir für jeden Standort, ob eine Kampfmittelüberprüfung durchgeführt werden muss, um die Sicherheit unseres Bauvorhabens zu gewährleisten. Es ist einfach in Deutschland ja gängige Praxis, da auch zu überprüfen, dass alles in Ordnung ist. Nicht immer erforderlich, aber es kommt ab und zu vor, ist auch, dass wir zudem eine Grabungserlaubnis einholen müssen. Es kommt sehr auf die örtlichen Vorschriften an. Und es kann sogar erforderlich sein, eine archäologische Baubegleitung zu machen. Das ist wiederum standortabhängig und findet zum Glück sehr, sehr selten statt. Wir hatten aber in Eschweiler mal den Fall, dass bei einer unserer Baustellen ein römischer Ziegel gefunden wurde. Und wir sind dann glücklicherweise um das Thema eine Ausgrabungsstätte drumherum gekommen, weil sich herausgestellt hat, dass dieser Ziegel umgelagert wurde. Also er stammte nicht aus der römischen Zeit von diesem Standort, sondern kam woanders her. Damit hatte sich das Thema dann auch erledigt.
Okay, ich dachte gerade schon, das wäre der Grund, warum das immer so lang dauert.
Aber, könnte man meinen, könnte man vermuten, aber war glücklicherweise nicht so. Ein letzter Teil bei der Planung eines Standorts ist dann die Standortbegehung durch unseren Dienstleister, in der eine Vorabplanung erstellt wird und mögliche Hindernisse festgehalten werden. Auch individuelle Informationen vom Standortpartner wie Wege oder Parkflächen für Anlieferfahrzeuge müssen dann berücksichtigt werden, so das Übliche. Und ist ein Standort förderfähig? Auch das bewerten wir, beantragen wir entsprechende Fördermittel. Und mit dieser sehr individuellen Planung pro Standort, die Gegebenheiten vor Ort und die Bedürfnisse der Endnutzerinnen dann im Blick behält, können wir in die Umsetzung gehen. Du merkst also, die Planung öffentlicher Ladeinfrastruktur passiert so eher nicht auf Knopfdruck.
Nee, so gar nicht. Es ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig und umfangreich. Plant ihr dann aber tatsächlich diesen Parkplatz auszustatten und nehmt ihr vorhandene Parkplätze oder legt ihr da eher speziell neue Parkplätze an? Weil ich stelle mir vor, auf so einer Art grünen Fläche, das war vorher mal eine Wiese, ein Acker, keine Ahnung. Es ist deutlich einfacher, als den Parkplatz auf einem Rasthof nochmal komplett umzugraben, dann da Leitungen reinzulegen. Du hast vorher schon kurz angedeutet, da muss dann irgendwie ein Trafo her, mit dem Netzbetreiber muss gesprochen werden. Das ist ja sehr, sehr viel, was da passieren muss. Und dann muss es auch noch dorthin, wo ihr dann hin wollt. Was ist da die gängige Praxis? Eher ein neuer Parkplatz oder alten Umriss?
Ja. Schön wär's, wenn wir immer grüne Wiese und freie Fläche hätten. In der Realität sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Die Positionierung der Ladestation spielt eine sehr wichtige Rolle, da hast du recht. Aber da es leider keinen Standard bei den Automobilherstellern gibt, wo sich die Ladebuchse befindet, falls also jemand der Zuhörer auch darauf einwirken kann, dass diese Standardisierung da vorangetrieben wird, würden wir das sehr begrüßen. Müssen wir als Ladestationsbetreiber einfach verschiedene Möglichkeiten und Varianten antizipieren. Und das macht es natürlich auf bestehenden Flächen gar nicht so leicht. Also im besten Fall steht sehr viel Platz auf dem Parkplatz zur Verfügung. Die sind dann gerade ausgerichtet und wir können unsere Ladestation relativ mittig positionieren. Aber insbesondere auf bereits erschlossenen Parkflächen müssen wir einfach damit arbeiten, was vorhanden ist. Und vor diesem Hintergrund haben wir mit unseren Erfahrungen auch so ein paar Standardpositionierungen entworfen, um so zumindest den bestmöglichen Zugang für alle Fahrzeuge dann zu schaffen. Aber auf Freiflächen, da müssen wir nicht drüber sprechen, ist das Ganze natürlich wesentlich einfacher umsetzbar.
Du hast auch schon das Thema Förderungen anklingen lassen. Lange galt das Thema Ladeinfrastruktur ja als schwierig wirtschaftlich umzusetzen und da braucht es Förderungen. Du sagst, ihr nehmt Förderungen in Anspruch, wenn es welche gibt. Wie wichtig ist denn das Thema Förderungen für euch? Und man hat nämlich auch das Gefühl, weil Förderungen häufig mit sehr viel Bürokratie einhergehen, dass die eigentlich eher bremsen, als tatsächlich zu beschleunigen, das, was man dann haben will. Mehr Ladesäulen.
Ja, also jetzt aktuell läuft ja die Abarbeitung des Fördercall 7 plus im Masterplan 2 und in der A4, die ja die Ladesäulenverordnung ablöst, ist auch enthalten, dass mehr Förderprogramme kommen sollen. Wir haben jetzt keine Informationen vorliegen zu wann, was, wie, in welchem Umfang das Ganze startet. Wenn es Förderprogramme gibt, das sagte ich ja eben auch schon, prüfen wir immer, ob es welche gibt und versuchen dann natürlich auch diese Mittel zu beantragen. Aber es ist tatsächlich so, dass das ein sperriges Unterfangen ist. Also das ist aufwendig, das ist kleinteilig, das ist selten durchgängig digital. Das ist auf jeden Fall schon ein bedeutender Akt, den man da durchlaufen muss. Momentan, also bis auf, es gibt glaube ich ein Förderprogramm, was momentan vom BMDV ausgeschrieben ist. Das heißt öffentliche zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland. Das ist wohl bis Ende 25 noch gültig. Allerdings können dort aktuell keine Anträge eingereicht werden. Dieser Förderaufruf ist nicht aktiv. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, wir bei EVGO teilen, genauso wie manche Verbände und Marktteilnehmer, eher die Sichtweise, dass staatliche Mittel statt zur Förderung von Ladeinfrastruktur mittlerweile sinnvoller zur Reduktion der Anschaffungskosten von E-Pkw und zukünftig wahrscheinlich auch E-Lkw eingesetzt werden sollten.
Spannend. Das heißt also, lieber E-Auto-Prämie statt Ladesäulenförderung. Wie ist denn das? Jetzt habt ihr alles gemacht, Papierkram, haben wir viel drüber gesprochen. Der ist eingetütet und dann fahrt ihr mit dem Bagger los? Vermutlich auch nicht, oder? Das klingt wieder viel zu einfach.
Also wenn alle technischen Komponenten lieferbereit sind, Kabel und Kleinteile werden natürlich auch benötigt, aber sind in der Regel bei unseren Dienstleistern auf Lager und alle organisatorischen Dinge mit Grundstückseigentümer, Netzbetreiber und Kommunen geklärt sind, kann die Baumaßnahme tatsächlich starten. Die Dauer der Bauphase richtet sich dann sehr nach den Gegebenheiten vor Ort, kann man sich ja vorstellen. Ein kurzer Kabelweg und unkomplizierte Bodenverhältnisse sorgen für einen zügigen Aufbau, innerhalb weniger Tage vielleicht teilweise sogar auch. Und je länger der Kabelweg ist und je schwieriger die Bodenverhältnisse sind, desto länger kann so ein Bau dauern. In Egelsbach ist es uns zum Beispiel zu Beginn des Jahres passiert, dass wir plötzlich auf das Betonfundament einer alten Fabrik getroffen sind, das auf keinem Lage- oder Leitungsplan eingezeichnet war. Und das ist dann natürlich ein spannendes Unterfangen, da erstmal die Kabelwege freizustemmen und zu gucken, dass man da die Baumaßnahme so fortsetzen kann, wie man es vorhatte. Das passiert uns ab und zu und kann je nach Umfang und Ausmaß eine deutliche Verzögerung mit sich bringen, weil der Weg dann eben freigestemmt werden muss.
Von welchen Zeiträumen sprechen wir da? Also wie viel geht das dann im Zweifel nach hinten? Sind das Tage, Wochen, Jahre?
Also an unserem Standort in Holzwickede hatten das von Baustart bis in Betriebnahme 6 Monate gedauert, wobei es gar nicht so sehr an den Bodenverhältnissen hier lag, sondern eher daran, dass die Herstellung des Netzanschlusses da ziemlich schwierig war. Hier musste der Versorger die Mittelspannungsleitung über eine Straße legen, die zum Dortmunder Flughafen führt. Und diese Straße durfte aus diesem Grund natürlich nicht gesperrt werden. Es musste dann eine Spülbohrung gemacht werden über ca. 100 Meter bis zu unserer Trafostation. Und die sind dann also auf der einen Straßenseite ins Erdreich gegangen und haben die Spülbohrung unter der Straße durch, komplett durchs Erdreich gemacht, damit die Straße befahrbar bleibt. Also dann einfach aus einer baulichen, technischen Perspektive relativ aufwendig. Oder ein anderes Beispiel aus unserem turbulenten Leben der Baukoordination. In Hamburg hatten wir die Situation, dass es in dem kurzen zeitlichen Versatz zwischen Setzen der Trafostation und dem Schließen der Grube sehr stark geregnet hatte, sodass kurz vor Inbetriebnahme der Kabelgraben dann komplett geflutet wurde. Und hier musste dann erst leer gepumpt werden, bevor der Graben verfüllt werden konnte. Das sind einfach so ja Dinge, die im typischen Bauleben immer mal wieder vorkommen. Und wenn es dann aber trotz jeglicher Unwägbarkeiten soweit ist, dass unsere Bauarbeiten abgeschlossen sind, also unsere Ladestationen stehen, die Trafostation oder der Anschlussschrank aufgebaut wurden und die Kabel im Erdreich verschwunden sind, dann muss noch der Verteilnetzbetreiber über seine Dienstleister unsere Anlage in das Versorgungsnetz einbinden, also einfach seine Kabel an unsere Anlagen anschließen. Und der nächste Schritt ist dann die Zählersetzung. Auch die wird dann meistens vom Netzbetreiber mit seinen Dienstleistern durchgeführt.
Verstehe. Und wie lange dauert das? Ich habe das Gefühl, wenn man rumfährt, dann sieht man häufig Ladestationen, also von euch, von anderen. Die sehen für mich als Autofahrer fertig aus, haben aber noch so ein Tuch drüber oder irgendwie Schilder mit, nee, sorry, noch nicht. Und die hängen da dann auch manchmal mehrere Wochen. Ist das auch deine Erfahrung? Ich meine, das ist ja dein Business. Also wie oft rufst du da an, damit da dann das Tuch von der Säule gezogen wird?
Also das sind natürlich Termine, die sind im Vorfeld so mit den Netzbetreibern auch entsprechend abgemacht und abgestimmt. Nichtsdestotrotz ist es häufig schon der Fall, dass jetzt der Abschluss des Bauvorhabens nicht unbedingt zeitgleich fällt mit dann entsprechend Zählersetzung oder Anschluss an das örtliche Netz durch den Netzbetreiber. Deswegen kann da auf jeden Fall Zeitversatz stattfinden. Wenn der Netzanschluss dann hergestellt ist und der Zähler gesetzt ist, können wir das Bauvorhaben dann wirklich mit der Inbetriebnahme unserer Ladestation abschließen. Da versuchen wir das Ganze natürlich immer terminlich nah aneinander zu legen. Aber etwas Versatz ist da einfach ganz, ganz normal und gängige Praxis, weil natürlich auf beiden Seiten oder auf allen Seiten auch disponiert werden muss, ist ja klar. Unsere Inbetriebnahme wird dann vor Ort von unserem Dienstleister durchgeführt und alle notwendigen Einstellungen werden online über das Backend der Ladesäule von uns fertiggestellt. Wenn wir alle Einstellungen im Backend vorgenommen haben, ist die Ladesäule online und kann dann von allen E-Fahrzeugbesitzerinnen in der EVGO-App oder auch bei anderen E-Mobility-Providern eingesehen und angefahren werden, um den Ladevorgang zu starten. Und mit ein paar Tagen Versatz werden die neuen Standorte dann auch bei Google und in den meisten Navigationssystemen der Fahrzeuge angezeigt. Das, was du gerade beschreibst, die Situation haben wir natürlich regelmäßig auch. Also dann ist unser Elektriker vor Ort, macht die Inbetriebnahme und dabei warten Kundinnen dann schon gespannt darauf, dass sie ihren ersten Ladevorgang starten können. Das kommt dann einfach dadurch zustande, dass der Inbetriebssetzungstermin meistens einige Wochen nach Aufbau der Ladestation stattfindet. Also das ist schon gängig, das, was du beschreibst, ne, dass da noch was drüber hängt. Das handhaben wir so, um zu zeigen, hey, hier ist schon was und es dauert nicht mehr allzu lange, aber die Terminierung, die muss dann eben einmal abgewartet werden.
Das Thema mit den Ladesäulen und den Übertragungsnetzbetreibern oder Verteilnetzbetreibern ist ja nicht immer einfach. Ihr seid selber sowas, oder zumindest eure Mutter, das Mutterunternehmen, die EWE. Da ist immer wieder die Rede von, ich habe mehrere Spannungsebenen, die Nieder- und die Mittelspannung. Ich habe Trafos, die ich brauche, die sind nicht immer lieferbar. Kannst du uns da nochmal diese Kaskadierung vielleicht kurz erklären, dass wir verstehen auch, warum das so umfangreich ist, was da passieren muss, warum du mit so unfassbar vielen Leuten reden musst, bis du endlich eine Ladesäule irgendwo hinstellen kannst.
Ja, vor allen Dingen das Thema Mittelspannung ist da auf jeden Fall ein Knackpunkt. Also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Spannungsebenen. Es gibt die Niederspannung und die Mittelspannung. Bei der Niederspannung werden wir einfach an das 400 Volt Ortsnetz des Netzbetreibers angeschlossen, so wie jedes Einfamilienhaus auch. Und im Fall der Mittelspannung errichten wir eine Trafostation und werden an das Mittelspannungsnetz angeschlossen. Das ist in Deutschland meistens das 10 oder 20 kV-Netz. Bei der Niederspannung benötigen wir einen Anschlussstrang. Der hat circa 8 Wochen Lieferzeit, also relativ unkritisch. Und bei der Mittelspannung braucht es eben diese Trafostation. Und hier sprechen wir aktuell von mindestens 1 Jahr Lieferzeit, einfach aufgrund hoher Nachfrage und teilweise langen Lieferketten. Das ist wirklich so ein, ich sag mal, Bottleneck, ein Meilenstein, der wirklich massiv zu einer Verzögerung dieses gesamten Bauprozesses da beitragen kann.
Könnt ihr euch denn irgendwie auf Lager legen, beziehungsweise wie viele Bestellungen habt ihr denn gerade dann offen? 1 Jahr Lieferzeit. Das ist ja verrückt.
Ja, die sind einfach super individuell. Die müssen sehr individuell konfiguriert werden, je nachdem, welche Anforderungen der örtliche Verteilnetzbetreiber eben hat an diese Station. Deswegen ist das bei Trafostationen eben gerade nicht möglich, einfach die im Bulk zu kaufen, auf Lager zu legen. Dann hat man immer eine parat. Das wäre sehr, sehr schön, ist aber einfach nicht die Realität.
Okay. Ist ja so, dass da ganz viel, du redest immer von Partnern, von Dienstleistern, von anderen Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das heißt, ihr habt keinen Eingreiftrupp der EWE Go, der sagt, das ist unsere Elektrikertruppe, das ist unsere Tiefbautruppe, das ist unsere, keine Ahnung was, die das dann für euch machen, sondern ihr müsst jedes Mal vor Ort einen Dienstleister finden, der muss Zeit haben, der muss das können, Ausschreibungen etc. pp. Ist das alles auch das, was passiert oder wie funktioniert das in diesen Planungsprozessen? Woher bekommt ihr diese Unterstützung, die ihr da braucht offensichtlich?
Also wir setzen schon zum größten Teil auf bewährte Partnerschaften mit Dienstleistern, die für uns den Tiefbau und die Elektroarbeiten durchführen. Das sind schon feste Partnerschaften, die wir haben. Wir müssen nicht bei jedem Standort individuell losziehen und erstmal so die ganze Mannschaft zusammenstellen. Das ist definitiv der Fall. Während des gesamten Planungs- und Bauprozesses sind wir, also EWE Go, so der Dreh- und Angelpunkt zwischen den vielen unterschiedlichen Parteien und finden dann die Lösung, um am Ende den benötigten Ladepunkt oder den benötigten Ladestandort komplett auszustatten. Das bedeutet, dass wir die Wünsche unserer Standortpartner und die technischen Bedingungen seitens Netzbetreiber, kommunale Vorgaben etc. alles unter einen Hut bringen. Wir versuchen da ganz den Ansatz zu fahren, alles aus einer Hand, also alles aus einer EWE-Go-Hand sozusagen. Aber wie meine Prozessbeschreibung eben schon deutlich gemacht hat, sind das wirklich eine ganze Reihe an Parteien, die in diesem Planungsprozess involviert sind. Das reicht dann eben von den Standortpartnerinnen und gegebenenfalls Grundstückseigentümern über Netzbetreiber zu verschiedenen Ämtern und Dienstleistern. Und man kann sagen, dass wir wirklich sehr eng mit diesen ganzen technischen und kommunalen Ansprechpartnern zusammenarbeiten, damit dieses Bauvorhaben am Ende dann wirklich auch Realität wird. Genau, also da greifen wirklich eine ganze Reihe an Zahnrädern ineinander, um am Ende dann zum Ziel zu kommen.
Ja, neben den Menschen, die dafür gebraucht werden, ist ja auch noch eine Frage die Zeit. Wie lange dauert es denn dann tatsächlich, bis ihr von eurer Projektidee so weit kommt, dass ich das Ladekabel in die Hand nehmen kann?
Also der Baustart hängt wirklich sehr gut davon ab, wie gut diese oben beschriebenen Zahnräder ineinander greifen. Je schneller die Genehmigungen vorliegen, je schneller wir da Rückmeldungen haben zu den Netzanschlusskosten etc., desto schneller kann es losgehen. Aktuell dauert es bei uns durchschnittlich zwischen 6 und 18 Monaten, bis eine EWE-Go-Ladestation zum Laden im Netz bereit ist. Da kann man sich ganz gut was drunter vorstellen. Braucht ein Netzbetreiber länger für das Netzangebot oder fehlt uns die Entscheidung vom Bauamt, kann das natürlich zu Verzögerungen führen. Ganz maßgeblich dafür, wie lange es dauert, bis die Bauarbeiten beginnen, ist aber zurzeit einfach die Lieferzeit der Trafostation, was wir ja gerade schon besprochen hatten. Hier warten wir manchmal sogar länger als ein Jahr, je nach Verfügbarkeiten. Und im Regelfall ist es dann aber wenigstens so, wenn die Trafostation geliefert wird, ist alles andere vorher geklärt und dann kann die Lieferung des Trafos auch gleichzeitig der Baustart sein. Dann kann eigentlich nur noch die Witterung den Bau verzögern. Das ist insbesondere bei Frost der Fall. Aber das tritt zum Glück nicht so häufig auf.
Wie weit ist denn oder wie gut ist dieses Thema denn dann auch skalierbar? Ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt nicht immer schon wissen oder komplett 100% sicher sein, dass ihr an diesem einen Punkt nur 4 Schnelllader braucht, sondern ihr werdet ja wahrscheinlich auch in gewisser Weise skalieren wollen und sagen, wenn der Hochlauf der E-Mobilität weiter hochgeht, dann wollen wir mit weiteren Ladesäulen erweitern können. Geht das? Reicht dann der Trafo auch? Brauche ich dann wieder was Neues? Wieder mehrere Jahre Lieferzeit oder so? Es wird ja nicht besser werden, vermutlich.
Genau, also mittlerweile dimensionieren wir natürlich schon so, dass auch ein Ausbau möglich ist. Das war in der Vergangenheit noch ganz, ganz anders. Da war man erstmal froh über jeden Standort und jeden Ladepunkt, den man aufgebaut hat. Mittlerweile denken wir natürlich das Thema Hochlauf immer mit. Also wenn es wirklich sich herausstellt, das ist ein attraktiver Standort, der wird gut genutzt in Zukunft, dann braucht es die Möglichkeit der Erweiterung. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch, wenn wir jetzt wirklich vorteilhafte Standorte erhalten und identifiziert haben, da auch schon relativ groß zu dimensionieren, um das schon dem Ganzen schon ein bisschen vorwegzugreifen tatsächlich.
Mhm. Und du hast auch schon mehrmals davon gesprochen, dass es viele verschiedene Ansprechpartner sind. Es sind doch auch wahnsinnig viele Verteilnetzbetreiber, die da im Spiel sind, oder? Wie läuft das eigentlich ab? Googelt man das? Weiß man das? Kennt man die? Sind das immer die gleichen?
Ja, also es gibt in Deutschland circa 900 Verteilnetzbetreiber. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und bei denen beantragen wir als Ladesäulenbetreiber dann jeweils den Netzanschluss. Aktuell begegnen wir der Situation, dass dieser Weg zur Beantragung bei diesen Verteilnetzbetreibern sehr unterschiedlich aussehen kann. Und wie du dir das wahrscheinlich vorstellen kannst, macht es das in der Bearbeitung dann teilweise komplex und auch langsamer. Der BDEW, das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, hat zuletzt einige Best-Practice-Empfehlungen für Netzbetreiber zum Netzanschluss für Ladeinfrastruktur in der Mittelspannung herausgegeben, deren Umsetzung deutlich zur allgemeinen Beschleunigung beitragen könnte, dieser ganzen Abwicklung und der Prozesse. Neben anderen Dingen würden schon eher banale Optimierungen helfen, wie die transparente Kommunikation der erforderlichen Informationen für eine Netzanschlussanfrage auf der Website, zum Beispiel per Checkliste. Oder dass
das steht dann nicht auf deren Website.
Das ist das teils. Also ich will jetzt nicht pauschal alle in eine Kiste stecken, aber teilweise sind es wirklich individuelle Anfragen, die gestellt werden müssen. Oder beispielsweise auch, da sind wir wieder beim Thema, was du gerade auch fragtest, dass wir einfach einen Single Point of Contact, also eine feste Ansprechpartnerin je Bauvorhaben bekommen. Das macht es natürlich dann auch automatisch einfacher, weil dann nicht dieser gleiche Prozess durch mehrere Hände geht, sondern im besten Fall dann nur durch zwei. Aber auch die Möglichkeit, eine Kostenvoranfrage zu stellen oder die Digitalisierung des Netzanschlussanfrageprozesses würde uns natürlich deutlich weiterhelfen. Heute arbeiten wir mit den Netzbetreibern teilweise noch per E-Mail-Verkehr zusammen. Und dass das noch Optimierungspotenziale bietet, das kann man sich ja denken.
Ist da in Sicht, dass es irgendwie eine bundesweite Vereinheitlichung gibt, dass es eine Verpflichtung gibt, gesetzlich, dass Netzbetreiber, Verteilnetzbetreiber sich darum bemühen müssen, das irgendwo zu melden und ihr dann noch in den großen Orkus eure Anfrage reingibt und die, die betroffen sind, die sagen dann, ah, das sind wir und schieben euch die Antwort rüber. Ist sowas denkbar überhaupt? Und dann ist es geplant? Vielleicht.
Bitte. Das ist eine gute Frage, genau, bitte. Wäre schön. Also unser Anliegen wäre es natürlich auch. Aktuell ist es mir nicht bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus verschiedenen Gründen auch wirklich ein komplexes Unterfangen ist. Aber dass es das ganze Thema Ladeinfrastrukturausbau beschleunigen könnte, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Mhm. Deswegen wären wir natürlich da vorne an erster Stelle, wenn es irgendwie darum ginge, diese Initiativen zu starten.
Dann ein großes Thema, wir haben schon gesprochen, Thema Förderung, da haben wir es angeschnitten, ist das Thema Kosten. Eine Wallbox für zu Hause, habe ich jetzt erst kürzlich gesehen, gibt es für 200 Euro, wenn man einen Schnapper machen will. Wie gut die ist, mag mal dahingestellt sein. Aber was rechnet ihr denn für eine AC, DC oder auch eine HPC, also eine wirkliche Schnellladestation, denn über 150 kW Ladeleistung gibt? Ich nehme an, die für draußen, die nicht in meiner Garage drin hängen, kosten keine 200 Euro, oder?
Also auch hier, typische Antwort, kommt es natürlich ganz auf den Standort und die Ausstattung an, das ist ja klar. Sobald wir mehr als eine Ladestation aufbauen, bewegen wir uns im Mittelspannungsbereich. Hatten wir ja gerade schon besprochen, dann kommt das Thema Trafo gleich wieder mit rein. Der Netzanschluss erfolgt dann sozusagen über den Trafo. Und zudem zahlen wir als Ladestationsbetreiber einen Baukostenzuschuss an die Verteilnetzbetreiber. Dabei handelt es sich um einen fixen Betrag, der je benötigter KW-Einheit fällig wird. Der Satz variiert auch da sehr stark von Verteilnetzbetreiber zu Verteilnetzbetreiber. Die meisten liegen zwischen 20 und 120 Euro pro KW.
Das ist aber eine ordentliche Range.
Das ist eine ordentliche Range. Also um es mal konkret zu rechnen oder einigermaßen konkret, wenn wir jetzt 400-300 KW-Ladestationen aufbauen möchten und diese Leistung auch parallel zur Verfügung gestellt werden soll, landen wir in Summe bei 1200 kW. Das entspricht dann je Standort und zuständigem Verteilnetzbetreiber einem Baukostenzuschuss zwischen 24.000 und 144.000 Euro. Eine neue Trafostation kostet gern mal um die 100.000 Euro. Und wenn man dann noch das Thema Ladestationen, Tiefbauarbeiten, inklusive Leitungswegen und Längen, Zubehör, Gestaltung des Standorts etc. einrechnet, dann sind wir schnell bei einem mittleren sechsstelligen Betrag. Und da ist die Überdachung dann noch nicht eingerechnet. Das ist natürlich nochmal ein Zusatzkostensatz.
Dann sind wir aber ganz schnell bei einer Million, wenn man das alles so zusammenrechnet.
Ja. Also wir bekommen bei EWGO, und vermutlich gilt das auch für unsere Mitbewerber, oft die kritische Frage gestellt, weshalb kostet das öffentliche Schnellladen eigentlich so viel mehr als der Strom zu Hause? Und die zuvor aufgestellte Rechnung zeigt einfach sehr deutlich, für Schnellladehardware entstehen ganz, ganz andere Kosten als bei der Errichtung eines Ladepunkts zu Hause. Und das ist einfach so. Die schnelle Ladeleistung, der Netzanschluss, der Baukostenzuschuss und die Errichtungskosten bewegen sich in ganz anderen Sphären und sind einfach nicht vergleichbar mit den Kosten, die bei der Installation einer Wallbox zu Hause entstehen. In der Quintessenz kann man sagen, wir bei EWGO und unsere Marktteilnehmerinnen auch, wir gehen generell mit einem sehr hohen Invest in Vorleistung, und deshalb muss die Preisstruktur am Ende auch so aussehen, dass sich dieses Invest irgendwann rechnen kann, ist ja klar.
Mhm. Wenn wir jetzt das alles so besprechen mit Kosten, dann, und du sagst, es muss sich irgendwann lohnen, wie lange halten denn solche Ladesäulen? Gerade zur Anfangszeit der Ladeinfrastrukturaufbau hat man gesehen, dass viele Ladesäulen heute zum Teil nicht mehr funktionieren, vielleicht sogar abgebaut werden mussten oder nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen, dass ich mit jeder Ladekarte hinfahren kann und dann einfach laden, ohne nachzudenken. Was ist da eure Zielgröße, eure Erfahrung? Wie lange hält so eine Ladesäule, so ein Charging Hub, so diese ganze Geschichte, diese halbe Million, die ihr da mal kurz in den Boden senkt?
Die sollte bestenfalls sehr lange halten, ne? Ja, da viele der heute in Deutschland aufgebauten High-Power-Charger erst in den letzten 3 Jahren aufgebaut worden sind, fehlen hier natürlich noch valide Erfahrungen und Daten. Manche Bauteile sind auf eine gewisse Anzahl an Zyklen ausgelegt, also konkret Ladevorgänge, wie zum Beispiel die Ladekabel und die Leistungsmodule. Das entspricht bei einer durchschnittlichen Nutzung etwa einer Betriebszeit von 10 Jahren. Und über regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen und ein intelligentes Monitoring wird die Lebenszeit der Station dann positiv beeinflusst. Diese Maßnahmen haben wir bei EWEGO natürlich per festen Wartungsplänen implementiert. Allerdings ist gerade in den letzten Jahren und auch aktuell zu sehen, dass es eine sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit in der Ladetechnik gibt. Das sprachst du ja gerade auch schon an. Ladestationen, die vor 5 Jahren noch der Status quo am Markt waren, mit 50 oder 150 kW DC-Laden, sind heute schon wieder überholt. Wir installieren heute bis zu 400 kW Ladestationen, um ein Aufladen insbesondere an Autobahnen und Hauptverkehrsrouten innerhalb von 15, 20 Minuten zu ermöglichen. Und je nach Fahrzeug- und Batteriestand. Und das wird vermutlich ja weitergehen, da hört es ja nicht auf. Nichtsdestotrotz versuchen wir über jegliche Maßnahmen natürlich die Lebensdauer da auch nach hinten raus zu verlängern, wo es nur möglich ist.
Mhm. Abschließend würde mich interessieren, wenn wir den Blick in die Zukunft wagen. Du sagst schon, da wird noch mehr kommen. Ihr installiert bis zu 400 kW Ladeleistung, also schon relativ viel. Kann man relativ weit mitfahren, wenn man auch nur wenige Minuten lädt. Was glaubst du, wie lange wird es diesen Hochlauf, diesen Run auf mehr Ladeleistung noch geben? Und wann ist es so für euch, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier Best Practice, das ist die Hardware, die wird vielleicht effizienter, die wird vielleicht günstiger, die wird vielleicht langlebiger, aber ich muss nicht aufgrund von Marktanforderungen, weil zu langsam oder zu schlecht oder was auch immer, austauschen. Was ist da deine Prognose?
Also ich glaube gar nicht so sehr, dass das Thema steigende Leistung uns noch allzu lange beschäftigen wird, weil wir jetzt mittlerweile schon relativ nah an diese Komfort-Ladezeit herankommen. Wenn ich jetzt mit meinem Auto in den Urlaub fahre und ich mache meine regelmäßigen Ladepausen, bin ich absolut fein damit, auch mal ein paar Minuten dort zu stehen, mal kurz durchzuatmen, mir die Beine zu vertreten. Und so viel mehr muss diese Zeit vermutlich gar nicht mehr reduziert werden. Ich glaube nicht, dass wir wirklich an einen vollumfänglichen Tankvorgang, also so die paar Minuten eines Tankvorgangs heranreichen müssen, sondern dass vermutlich irgendwie so 5 bis 10 Minuten oder so da vermutlich schon ein ganz guter Schnitt sein werden. Deswegen gehe ich davon aus und hoffe natürlich auch, dass dieser Run dann irgendwann ein bisschen abflacht und wir uns eher damit beschäftigen, wirklich die Technik weiter zu optimieren, so die Usability, das Nutzererlebnis vor Ort optimieren zu können und es gar nicht mehr so sehr um noch mehr Kapazität, noch mehr KW Ziel gehen wird.
Alles klar, Kim. Vielen, vielen Dank für all die Infos und dass du uns mal gezeigt hast und erklärt hast, was denn alles bewegt werden muss, um wirklich ein E-Auto laden zu können. Richtig spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch was mitnehmen. Das war Auto, Motor und Sport erklärt. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne an podcast-ams@motorpresse.de. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer zu sagen vielen Dank an dich, Kim, natürlich auch.
Gerne, danke dir.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.